Eigentlich hätten sie heute Unterricht. Stattdessen gehen sie in Freiburg auf die Straße. Ganz vorne mit dabei die Gymnasiasten Peter Banwart und Urs Borho.
Wir gehen gegen die Wehrpflicht auf die Straße heute, weil wir einfach finden, wir werden in dem Entscheidungsprozess nicht gehört.
Dass wir dazu gezwungen werden, sozusagen in die Kaserne zu müssen. Zum anderen aber auch, weil wir eben nicht vorne an der Front sterben wollen. Eben viele Jugendliche haben Angst.
Schülerinnen und Schüler gehen auf die Straße, um gegen den neuen Wehrdienst zu protestieren. Die Frage nach einer Dienstpflicht ist in Deutschland wieder zu einem großen politischen Thema geworden. Und zwar vor allem für diejenigen, um die es dabei geht, die jungen Menschen selbst. Soll der Staat sie zu einem Dienst verpflichten? Die alte Wehrpflicht wurde 2011 ausgesetzt, nicht abgeschafft. Und seitdem hat sich die sicherheitspolitische Lage in Europa deutlich verändert. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat vielen in Deutschland gezeigt, Frieden und Sicherheit sind nicht selbstverständlich. Deshalb sind viele überzeugt, dass die Bundeswehr wachsen und Deutschland verteidigungsfähiger werden muss. Seit Anfang 2026 gibt es einen neuen Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit setzt. Gleichzeitig wird darüber gestritten, ob das langfristig ausreicht. Aber die Debatte geht längst über die Bundeswehr hinaus. In der Pflege fehlen Fachkräfte, Feuerwehren, Katastrophenschutz und andere Bereiche der zivilen Verteidigung brauchen Nachwuchs und müssen ihre Strukturen stärken. Wenn es also einen Dienst geben soll, nur bei der Bundeswehr oder auch in der Pflege, bei der Feuerwehr, im Umwelt- oder Katastrophenschutz? Und soll eine solche Pflicht nur für Männer gelten oder für alle? Die Debatte ist dabei alles andere als nur technisch. Es geht um Gerechtigkeit und soziale Ungleichheit, um Geschlechterrollen und ganz grundsätzlich darum, was der Staat von seinen Bürgerinnen und Bürgern verlangen darf. Genau darüber wurde auf der Konferenz Die Neue Republik in der Heinrich-Böll-Stiftung diskutiert. Mit dabei waren Quentin Gärtner, der ehemalige Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, sowie junge Menschen und StipendiatInnen der Heinrich-Böll-Stiftung, die sehr unterschiedliche Perspektiven auf diese Frage mitgebracht haben. Moderiert wurde die Diskussion von Sophie Lilly Stoffel, Referentin für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Brauchen wir eine Dienstpflicht? Was könnte sie leisten und was vielleicht gerade nicht? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Jule Eickmann. Herzlich willkommen beim Böll Podcast.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Bei mir ist heute Viktor Kuko. Er hat sich diese Diskussion für uns genauer angeschaut. Hallo Viktor.
Hallo Jule.
Was hast du erlebt? War das eine klassische Pro- und Kontra-Diskussion?
Nee, eigentlich nicht. Bei der Diagnose lagen viele erstaunlich nah beieinander. Es gibt Personallücken bei der Bundeswehr, es fehlen Menschen in der Pflege und im Katastrophenschutz. Und viele haben das Gefühl, dass sich Teile der Gesellschaft immer weiter voneinander entfernen. Der Streit begann eher bei der Frage, was daraus folgen soll. Kann ein verpflichtendes Ja wirklich mehr Sicherheit und mehr Zusammenhalt schaffen? Oder werden da sehr unterschiedliche Probleme in eine einzige politische Idee gepackt?
Okay, und wo fangen wir an? Wer hat sich denn für so ein verpflichtendes Ja ausgesprochen?
Ja, Quentin Gärtner war sozusagen der Hauptgast der Runde. Und er hat sich ganz klar für ein verpflichtendes Ja ausgesprochen. Wobei er lieber von einem republikanischen Ja spricht. Seine Idee ist ausdrücklich keine einfache Rückkehr zur alten Wehrpflicht. Einbezogen werden sollen junge Menschen aller Geschlechter. Und sie sollen wählen können, wo sie sich einbringen. Bei der Bundeswehr, in der Pflege oder in anderen Bereichen. Und er erklärt auch, warum der Dienst so breit angelegt sein soll.
Also auch Verteidigung ist nicht nur Bundeswehr, es ist auch zivile Infrastruktur, es ist THW, Feuerwehr. All das ist auch eine Frage von Verteidigung. Das heißt, ich müsste dann irgendwie in diesen verschiedenen Bereichen auch eine Möglichkeit haben, mich einzubringen. Und natürlich, wenn ich sage, ich bin viel geeigneter für den Sanitätsdienst, natürlich dann sollte auch im Sanitätsdienst Möglichkeiten frei sein. Und all das, was wir jetzt schon in Freiwilligendiensten gebündelt haben, ökologisches Jahr, Pflege und so weiter, das müsste dann auch abgebildet werden in so einem republikanischen Jahr. Und optimalerweise nehme ich dann auch was mit von diesem Jahr. Das heißt, wenn junge Menschen das Gefühl haben, das ist nicht so ein sinnbefreiter Ort, wo ich da hingehe und ich musste halt irgendwie jetzt ein Jahr lang absitzen, sondern das ist ein Ort, an dem ich mich weiterentwickeln kann und vielleicht auch mit Menschen in Kontakt kommen kann, mit denen ich sonst nicht in Kontakt gekommen wäre, dann wird auch so eine Maßnahme relativ schnell relativ populär, davon bin ich überzeugt.
Und da hat dann die Moderatorin Sophie Lilly Stoffel direkt nachgehakt.
Ich habe dich direkt erstmal diese Provokative gefragt, wie sieht der Gesellschaftsdienst in deinem Idealfall eigentlich aus? Weil ich glaube, da kommt man sehr schnell auf diese Frage, was soll der eigentlich tun? Glaubst du, dass es die Dienstpflicht vor allem braucht wegen der geopolitischen Lage, wegen der sicherheitspolitischen Bedrohung?
Es gibt zwei gute Gründe, warum wir eine Dienstpflicht brauchen. Das erste ist eine Antwort auf die Frage, was schafft eigentlich gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und da haben wir ganz offensichtlich ein riesiges Delta. Wir schaffen es als Gesellschaft nicht mehr, irgendwie zueinander zu kommen. Und wir verstehen ganz viele Rechte, die wir in der Demokratie und in unserer liberalen Gesellschaft haben, die verstehen wir als selbstverständlich. Und einige kommen dann aber nicht mehr zu dem Schluss, dass es auch Pflichten mitbringt, die wir irgendwie tragen müssen. Und ein Pflichtdienst würde eben dazu sorgen, dass jeder versteht, okay, ich nehme hier nicht nur eine Serviceleistung Demokratie, sondern ich muss auch irgendwas beitragen. Und dann habe ich die Chance, dass ich Gesellschaft miteinander vermischen kann, ich vielleicht in der Stube klarkommen muss beim Bund mit 6 anderen Leuten, die vollkommen anders ticken, die vom Land kommen, vielleicht ärmer oder reicher sind als ich, die ganz andere Hintergründe haben, und das sorgt schon mal für einen positiven Effekt. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben demografischen Wandel, wir haben mindestens 20 Jahre lang das Thema Sicherheit verschlafen. Und dementsprechend sind riesige Bedarfe da in der Pflege, in der Bundeswehr. Und jetzt will ich gar nicht sagen, das darf man nicht verwechseln, dass das Personalproblem dadurch gelöst wird, dass die jungen Leute jetzt anpacken. Also vor allem in der Pflege brauchen wir Fachkräfte und nicht Leute, die wir nur ein Jahr irgendwo hinbringen. Aber wenn ich in den Kontakt mit solchen Berufsgruppen komme, steigt die Wahrscheinlichkeit natürlich auch, dass ich dann im Anschluss dann wirklich auch da bleiben möchte.
Also der Dienst soll einerseits natürlich auf Probleme reagieren, die schon da sind, aber er soll eben auch was schaffen, was der Gesellschaft gerade fehlt, nämlich mehr Zusammenhalt zwischen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Also sowas wie ein gemeinsames Wir. Also weg von der, wie Quentin es treffend nannte, Serviceleistung Demokratie.
Ja, und genau an diesem Punkt hat die Studentin Anna Sophia eine andere Perspektive eingebracht. Sie studiert Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Sie hat im Grunde gefragt, ist die Reihenfolge vielleicht falsch? Kann ein Pflichtjahr ein gemeinsames Wir herstellen? Oder braucht es dieses Wir schon vorher, damit Menschen bereit sind, sich dafür in die Pflicht nehmen zu lassen?
Ich glaube, es braucht schon irgendwie im Voraus eine Art Bezugspunkt auf das, was wir als Gesellschaft überhaupt oder was uns definiert. Also bevor ich sage, ich meinetwegen verteidige jetzt mein Land, muss ich ja wissen, was konstituiert dieses Land? Was sind die Werte, die ich irgendwie verkörpere oder woran ich mich beteilige? Und da sehe ich das im Moment so, dass die Identifikationspunkte oft gering sind, ehrlich gesagt. Also ich finde es sehr sinnvoll, irgendwie zu sagen, auch wie du meintest eben, Quentin, dass man irgendwie diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit auch gut rahmen kann durch so ein Jahr. Aber ich finde, dass das vermittelte Bild von Gesellschaft, was dieser Diskussion so ein bisschen vorauseilt, sehr negativ besetzt ist im Moment. Also was du eben, Sophie, auch noch meintest, dass es die Diskussion eigentlich sehr reaktiv ist und nicht genügend positive Impulse bietet. Und da gehe ich auch mit, weil ich finde, im Moment ist diese Diskussion eher ja so ein bisschen spaltend oder verschiedene Bevölkerungsgruppen werden im Moment auch im aktuellen politischen Diskurs einfach gegeneinander ausgespielt und man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie auf ein kollektives Wir Bezug nehmen kann.
Ja, ein klassisches Henne-Ei-Problem. Quentin sagt, durch den gemeinsamen Dienst entsteht Zusammenhalt, und Anna Sophia fragt, aber warum sollten Menschen einen Dienst für ein gemeinsames Wir leisten, das sie vorher kaum erlebt haben?
Und damit sind wir schon beim entscheidenden Punkt. Warum muss so ein Dienst überhaupt verpflichtend sein?
Ja, stimmt. Freiwilligendienste gibt es ja längst.
Ja. Und der naheliegende Einwand ist, warum baut man diese bestehenden Angebote nicht einfach aus? Quentin hält dagegen, dass Freiwilligkeit selbst sozial ungerecht sein kann.
Weil was ich in der Bundesschülerkonferenz auch gelernt habe, ist, dass insbesondere bei so freiwilligen Engagementsachen in der Regel die Privilegierten ankommen. Die Leute, die schon ein gutes Elternhaus haben, wo das vorgelebt wird, Engagement und so weiter. Und eben selten, leider, diejenigen, die aus weniger privilegierten Haushalten kommen. Und das zeigt sich übrigens auch in den Studienlagen, dass insbesondere diejenigen jungen Menschen, die ein schwächeres Elternhaus haben, also auf einer sozialökonomischen Ebene, dass die sich viel mehr wünschen würden, dass wir einen sozialen Pflichtdienst einführen würden, als diejenigen, die vielleicht, weiß ich nicht, der Papa das auch finanzieren kann, dass man ein unbezahltes Praktikum macht oder dass man noch nach Bali geht, ich mache jetzt ein bisschen klischeehaft, ein halbes Jahr nach dem Abitur oder so. Das heißt, das ist auch eine Art Chancengerechtigkeit zu fördern, weil dann alle müssen und alle aufeinandertreffen.
Ja, eine absolut nachvollziehbare Argumentation. Andererseits, wenn wir jetzt von einer Verpflichtung sprechen und nicht mehr unbedingt von einem Freiwilligendienst, nur weil jemand da sein muss, heißt das ja noch nicht, dass die Person sich dann auch wirklich engagiert.
Ja, genau. Und diese Sorge hat Tobias eingebracht. Er studiert Jura in Halle und hat selbst ein freiwilliges soziales Jahr gemacht.
Gerade auch nochmal mit Bezug auf diesen gesellschaftlichen Zusammenhang glaube ich, dass ein verpflichtendes Element auch für viele junge Leute wirklich eine Sache ist, die nochmal ihre Beziehung zum Staat, auch ihr Vertrauen in den Staat und auch ihre Motivation, so eine Arbeit dann wirklich abzuleisten, dass das echt nicht förderlich dafür ist. Ich habe es auch gemerkt, ich war auch in der Freiwilligenvertretung aktiv und habe da auch mit vielen Leuten geredet, die beispielsweise in Krankenhäusern waren, die da teilweise auch Arbeiten machen mussten, die man erst als ausgelernter Pfleger zum Beispiel machen darf, und das war so ein bisschen unter der Hand, die sich dann auch teilweise echt beschwert hatten und meinten so, ja, was sind das hier für Arbeiten, ich werde nicht richtig eingelernt und sowas. Deren Motivation dahinter aber war, hey, ich bin hier freiwillig und ich mache das alles, weil ich das gerne möchte. Und dann stellte ich mir die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn wir junge Leute dazu zwingen, quasi sowas zu machen? Und ich glaube, dieses freiwillige Engagement ist ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist ein echter Gegensatz. Ohne Pflicht, sagt Quentin, kommen immer wieder dieselben privilegierten Gruppen. Mit Pflicht, sagt Tobias, kann man Anwesenheit zwar zwingen, aber eben keine Motivation.
Ja, und es wird noch komplizierter, sobald man fragt, wer genau verpflichtet werden soll.
Bei der alten Wehrpflicht war die Sache ja klar, die galt halt für Männer.
Genau. Quentins Modell dagegen soll grundsätzlich alle Geschlechter einbeziehen, aber auch damit ist die Frage der Geschlechterrollen nicht automatisch gelöst. Sophie hat Quentin gefragt, ob ein allgemeiner Gesellschaftsdienst die wachsende Kluft zwischen jungen Männern und Frauen womöglich sogar noch verstärken könnte.
Ich glaube, ich möchte aber noch mal betonen, dass es bei meiner Frage ursprünglich gar nicht darum ging, den Gesellschaftsdienst nur für junge Männer zur Pflicht zu machen, sondern wenn wir sagen, wir machen einen generellen Gesellschaftsdienst, dass es trotzdem bereits bestehende Dynamiken auch von politischen Auseinanderleben junger Frauen und junger Männer, was man ja auch bei allen Wahlen momentan sieht, glaube ich, auf jeden Fall manifestieren würde.
Ich würde genau widersprechen. Weil, wie gesagt, wenn man es andersrum machen würde und jetzt die Wehrpflicht einführen würde und nur für Männer, also aktuell haben wir ja gar nicht die Mehrheiten dafür, ein Gesellschaftsjahr einzuführen. Wenn wir es jetzt nur für junge Männer machen, dann werden sich die jungen Männer, die aktuell irgendwie frustriert in unserer Gesellschaft stehen und offensichtlich auch irgendwie Probleme haben, also wir sprechen immer von der Krise der Männlichkeit irgendwie, die auch irgendwie ganz offensichtlich Probleme haben, dann werden die sich sagen, hey, jetzt muss ich zum Bund, die anderen nicht. Und gleichzeitig wird überall von Gleichberechtigung gesprochen. Das heißt, wir haben doch dann ja so selbst eine räumliche Auftrennung zwischen Männern und Frauen. Wenn die Männer beim Bund hocken, sozusagen ein Jahr, sind die Frauen woanders. Das heißt, gerade das würde doch dazu führen, dass wir eine Aufspaltung sozusagen haben. Exakt. Genau das würde das manifestieren. Und wenn wir alle ins Boot holen, dann haben wir genau das doch nicht. Dann können wir doch Männer und Frauen noch näher aneinander bringen, können dafür sorgen, dass Männer und Frauen eben überall vorkommen. Und dann hätte auch die Bundeswehr die Chance, auch mehr Frauen zu rekrutieren.
Exakt die gleiche Dynamik. Man könnte sich natürlich aber auch durch Selbstselektionsmechanismen ergeben, wenn man einen breiten Gesellschaftsdienst einführt natürlich. Noch eine weitere Frage, warum junge Menschen? Also ich meine, wir haben einen wahnsinnigen Bedarf, was zivile Verteidigung angeht, wie auch was Zuwachs in der Bundeswehr angeht. Wir haben gleichzeitig auch das Problem, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich an vielen Stellen auch gelernte Kräfte. Warum sagt man nicht, okay, in der Bundeswehr, hypothetisches Beispiel, wir brauchen mehr Ingenieure, also nehmen wir auch Ingenieure in die Dienstpflicht?
Also wenn man sich die Ukraine anschaut, wenn 50-Jährige, 60-Jährige kämpfen, was in der Ukraine übrigens häufig passiert, die versuchen häufig, die Jungen irgendwie aus dem Spiel zu lassen, da kämpfen sozusagen die Väter für eine bessere Zukunft für ihre Söhne, dann ist das aber auch nicht gänzlich trivial, allein deswegen, weil die sich zum Beispiel bei Krankheiten oder Verwundungen schlechter regenerieren können und so. Es gibt einfach rein wehrhistorische Gründe, warum man junge Leute braucht. Und darüber hinaus wollen wir jetzt 40-Jährige, die in der Mitte ihres Lebens stehen, die vielleicht Kinder haben, wichtige Rollen in Unternehmen oder Gesellschaft einnehmen, wollen wir die jetzt wieder rausziehen und sagen, ihr müsst jetzt noch ein Jahr dienen. Ich glaube, das ist nicht eine Lösung, weil die an anderen Stellen gebraucht werden, wenn das bei jungen Menschen noch nicht der Fall ist.
Eine interessante Perspektive von Quentin Gärtner, dem ehemaligen Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Wobei man natürlich auch mit 19 ja Pläne hat, Ausbildung, Studium, Arbeit, Zukunft eben. Aber klar, Menschen in ihren 40ern tragen in der Regel mehr Verantwortung, haben vielleicht Kinder, stehen mitten im Berufsleben.
Genau, und jede Dienstpflicht verteilt Lasten. Die politische Frage ist, auf wen? Aber nehmen wir einmal an, so ein Dienst würde tatsächlich vor allem Sache der jungen Generation bleiben. Dann kommt ziemlich schnell ein anderes Thema ins Spiel, das Geld.
Wie meinst du das?
Also Josi, die in Halle Kunst und Politik auf Lehramt studiert, hat auf einen großen Unterschied bei der Bezahlung hingewiesen. Momentan bekommt man nämlich bei der Bundeswehr deutlich mehr Geld als in einem klassischen Freiwilligendienst.
Ich sehe Potenzial in einem Gesellschaftsjahr, das Varianz offen lässt für Kulturoptionen, für Bildungsoptionen, für Optionen in der Pflege und eben auch, wer das dann nun möchte, im Militär, in der Bundeswehr, sich auszuprobieren. Ich sehe aber da auch, wie Tobias schon gesagt hat, das Riesenproblem aktuell, dass man einfach in der Bundeswehr, wenn man diese Grundausbildung gerade macht, oder dass eben diesen einjährigen Dienst, dass man 2600 Euro brutto verdient. Ich habe in meinem FSJ 350 Euro Aufwandsentschädigung oder Taschengeld bekommen. Und das ist total sozial ungerecht. Ich finde, so wie das Stand jetzt ist, entscheiden sich Menschen bestimmt auch für die Wehrpflicht wegen einer finanziellen Sicherheit. Und das finde ich eine Gefahr, weil Menschen dadurch militärisch aktiv werden, die vielleicht ganz andere Interessen haben.
Also auf dem Papier freie Wahl, aber mit sehr ungleichen Anreizen.
Genau, deshalb sagt Quentin, in seinem Modell müssten alle Dienste gleich bezahlt werden.
Ein Gesellschaftsjahr würde ja auch in meinem Optimalbild so aussehen, dass alle gleich viel verdienen und alle die gleichen Privilegien haben. Und dann hätte man das aufgelöst, was du gerade so kritisierst, dass Menschen zum Bund gehen müssen, weil sie da eben mehr Geld verdienen.
Und auch daran merkt man wieder, wie unterschiedlich die Modelle sind, über die unter demselben Begriff gesprochen wird.
Ja, eine klassische Wehrpflicht ist etwas anderes als ein allgemeiner Gesellschaftsdienst mit echter Wahlfreiheit und gleicher Bezahlung. Aber hinter all diesen Modellen steckt noch eine grundsätzlichere Frage. Wofür soll dieser Dienst eigentlich da sein? David bringt dazu eine Perspektive aus Polen mit. Er studiert europäische Studien und Geschichte in Krakau und erlebt die Sicherheitsdebatte dort viel unmittelbarer als viele hier in Deutschland.
Wir müssen uns erstmal fragen, warum wir überhaupt dieses Gesellschaftsjahr oder Dienstpflicht haben. Ist es für den Aspekt gesellschaftlicher Zusammenhalt? Ist es für den Aspekt Sicherheit? In Polen hat man ganz klar entschieden, ist es für den Aspekt Sicherheit. Man hat es eingeführt, dass man im Schulunterricht mit Waffen auch Unterricht mal hat, dass man mal eine Waffe angefasst hat. Es ist so, dass Polen direkt neben Russland und der Ukraine liegt. Das Thema Sicherheit im Sinne von Krieg ist immer präsent, ist immer sicher.
Das heißt, in Polen steht der Sicherheitsgedanke viel stärker im Vordergrund.
David selbst ist trotzdem skeptisch, ob ein verpflichtender Dienst tatsächlich das leistet, was man sich davon verspricht. Darauf kommen wir gleich zurück. Aber erst einmal zu Tim. Er ist 21, studiert Politikwissenschaft und Soziologie in Mainz und hat in der Diskussion sehr persönlich darüber gesprochen, was Verteidigung für ihn bedeutet.
Und wie sieht er die Sache?
Ja, um seine Perspektive zu verstehen, muss man ein bisschen über seine Familiengeschichte wissen. Seine Mutter war 13 Jahre alt, als die Sowjetunion Anfang der 90er Jahre zerfiel. Damals lebten sie in Moldau. Das Land war gerade unabhängig geworden und im Osten brach ein gewaltsamer Konflikt aus, in dem auch russische Truppen verwickelt waren. Tim hat von einem Erlebnis seiner Mutter aus dieser Zeit erzählt.
Meine Mutter hat ihren Hauptschulabschluss gemacht und es war der Abschlussball. Und die russische Luftwaffe hat die Schule bombardiert.
Deswegen ist dieser Teil seiner Familie nach Deutschland gekommen.
Ja, dann ist die Frage, was Verteidigung eigentlich bedeutet, warum sie so wichtig sein kann, für ihn natürlich viel konkreter als für viele andere.
Genau, und das hört man auch, wenn er darüber spricht, was für ihn eigentlich verteidigt werden soll.
Wir sind nicht geflohen, um nochmal fliehen zu müssen, sondern weil wir diese Demokratie und die Freiheitsrechte, die wir hier haben, weil wir die verteidigen wollen. Aber vor allen Dingen ist es für mich kein kollektives Wir, was zu verteidigen ist, sondern eigentlich ganz konkret auch mein persönliches Umfeld. Und ich möchte nicht, dass Krankenhäuser, dass Wohnhäuser, wo im Plattenbau, wo meine Großeltern leben, ich möchte nicht, dass die nochmal Krieg erleben. Ich möchte nicht, dass die verletzt werden. Ich möchte nicht, dass Kinder nicht zur Schule gehen können, weil Bomben auf die Stadt fliegen. Ganz einfach. Und deswegen bin ich da Auffassung, dass so ein Wehrdienst und mein kleiner Bruder, der hat mich mal gefragt und der ist 12, muss ich für Friedrich Merz sterben? Und dass man da ganz große Ängste macht. Aber ganz viele junge Menschen kommen zu mir oder zu PolitikerInnen und sagen, ich habe Angst.
Ja, da steckt eine Spannung drin. Tim argumentiert für mehr Wehrhaftigkeit, aber gleichzeitig nimmt er auch die Ängste vieler junger Menschen sehr ernst.
Ja, und Quentin greift genau die Frage auf, die Tims kleiner Bruder gestellt hat.
die Leute, die gegen Pflichtdienste sind, die sagen dann, ja, du würdest dann hier für Friedrich Merz im Schützengraben, würdest du es machen. Und das ist natürlich Bullshit. Wir müssen den Leuten erklären, ihr verteidigt eure Familie, eure Art zu leben, dass ihr lieben könnt, wen ihr lieben wollt, dass ihr sagen könnt, was ihr sagen wollt und so weiter. Das verteidigt ihr. Und das versucht ja auch dieses republikanische, ja, ihr versucht das zu, ihr verteidigt das, wofür diese Republik steht. Das ist die Aufgabe.
Ja, damit sind wir dann wieder bei dem Punkt, den Anna-Sophia am Anfang gemacht hat. Was ist dieses Wir und reicht es, den Menschen zu erklären, was sie verteidigen sollen?
Ja, denn die meisten auf dem Podium würden vermutlich zustimmen, dass Freiheit, Familie und demokratische Rechte schützenswert sind. Der Streit geht eher darum, was praktisch daraus folgen soll. David, den wir vorhin schon gehört haben, zweifelt grundsätzlich daran, dass kurze Pflichtdienste wirklich nachhaltige Strukturen schaffen. Für ihn gilt das für soziale Einrichtungen genauso wie für den Sicherheitsbereich.
Was ist eigentlich jetzt das Ziel? Ist es gesellschaftlicher Zusammenhalt oder wirklich diese Wehrhaftigkeit, diese Effektivität zu schaffen? Denn wenn es der gesellschaftliche Zusammenhalt ist, dann zweifle ich wirklich sehr auch daran, dass man es durch eine Pflicht schaffen könnte. Ich hatte die Erfahrung, als jemand, der in Vietnam zur Schule gegangen bin, da gab es eine ständige Rotation von Personen aus dem Ausland, aus England, aus Deutschland, aus Frankreich, die bei uns Englischunterricht gemacht haben, aber sie waren dort jetzt nur für 6 Monate, 3 Monate, 12 Monate. Am Ende des Tages hat es nicht den Menschen geholfen, denen man helfen wollte. So ähnlich, denke ich, auch wird es sein, wenn wir ein Pflichtjahr einführen in einem Altersheim. Am Ende des Tages wird diese Person nach einem Jahr auch weggehen und wir haben keine Nachhaltigkeit im System geschaffen. Stattdessen nur noch mehr Schwächen für das System, weil wir zusätzlich die Krankenschwestern oder die Ärzte damit belasten, dass sie nochmal jemanden jedes Jahr neu ausbilden sollen.
Ich würde ja argumentieren, dass gesellschaftliche Teilhabe und Wehrhaftigkeit sich gar nicht ausschließen, ganz im Gegenteil.
Ja, und dann hat Tim noch einen anderen Maßstab ins Spiel gebracht. Er hat David widersprochen, nicht grundsätzlich, aber er hat gefragt, was heißt eigentlich effektiv, wenn es um den Ernstfall geht?
Frag mich, warum du sagst, dass das nicht effektiv ist. Jede einzelne Drohne, die nicht auf ein Krankenhaus fliegt, auf eine Schule, auf ein Wohngebäude, tötet einen Menschen oder 10 Menschen in diesem Haushalt weniger. Und das ist sehr effektiv. Also der Zivilschutz ist an sich im Kriegsfall das noch viel Wichtigere, neben dass keine Drohnen ankommen, sondern wie du sagst, es gibt keinen 100%igen Schutz. Es wird zu Einschlägen kommen, es wird zu Toten, wenn dieser Fall existiert, würde es kommen. Und dann ist ein Zivilschutz super wichtig.
Das sind ja 2 sehr unterschiedliche Maßstäbe für Effektivität. David fragt, schafft ein Jahr nachhaltige Strukturen? Und Tim fragt danach, was im Ernstfall konkret Leben retten kann.
Ja, genau. Und damit sind wir bei einer anderen Frage. Wenn die junge Generation in all diesen Bereichen Verantwortung übernehmen soll, was bekommt sie eigentlich zurück? Die Generation, um die es hier geht, ist gleichzeitig mit einer ganzen Reihe von Krisen konfrontiert. Klimawandel, eine alternde Gesellschaft, Investitionsstau, eine neue sicherheitspolitische Lage. Quentin nennt seine eigene Generation deshalb eine Gebergeneration. Und ausgerechnet er, der eine Dienstpflicht befürwortet, sagt sehr klar, der Staat kann nicht nur fordern.
Also ich spreche von unserer Generation, habe ich auch im Verteidigungsausschuss getan, immer von der Gebergeneration, weil das, was wir einzahlen werden in die Gesellschaft, niemals das ist, was wir rausbekommen werden. Wir sehen das jetzt schon beim Thema Rente, aber auch darüber hinaus, wir haben die Klimakrise verschlafen, wir haben die Zeitenwende sozusagen verschlafen, mit Sicherheit, wo wir jetzt sozusagen nacharbeiten müssen. Das ist ganz viel an Input, was von uns reingehen muss, und wir werden nicht beim gleichen Output landen, also wir werden weniger rausbekommen. Und wenn man sich an dem Tag hingestellt hätte, im November, wo man das dann im Verteidigungsausschuss da diskutiert hätte und vorher gesagt hätte, Freunde, wir machen das und wir begleiten das mit einer großen Offensive für junge Menschen. Wir sorgen dafür, dass Bildung in Deutschland wieder richtig funktioniert, dass wir den Karren aus dem Dreck ziehen und Schulen wirklich auch wieder ein Ort sind in Deutschland, wo man gerne hingehen kann, dass Universitäten funktionieren, dass das BAföG selbstverständlich dafür ausreicht, egal in welcher Großstadt, dass Menschen, die den Hintergrund nicht haben, auch studieren können. Wir machen effektive Klimaschutzmaßnahmen. Das wäre fair, das wäre gerecht, sozusagen Offensive für junge Menschen. Und dann können wir auch auf der anderen Seite sagen, okay, wir müssen eben diese Dienste leisten, aber nur zu fordern, aber nicht zu fördern, das ist nicht in Ordnung.
Ich würde vielleicht nur noch hinzufügen, dass da eben auch die Partizipation und Entscheidungsfähigkeit dazu kommt. Also du hast ganz am Anfang in deinem Eingangsstatement gesagt, Demokratie ist auch Verantwortung. Wenn man junge Menschen in die Pflicht zieht, muss man jungen Menschen auch Entscheidungsfähigkeit zutrauen.
Ein Mann, ein Wort, Mr. Pistorius can call me anytime.
Ja, schauen wir mal, wie viele andere junge Menschen das genauso sehen. Und gab es denn am Ende überhaupt irgendwas, worauf sich alle einigen konnten?
Also ich glaube, beim Ziel gab es eine breite Einigkeit, nur nicht beim Weg dorthin. Josi hat dafür am Ende ein Wort gefunden.
Ich würde vielleicht Solidarität nehmen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das irgendwie was ist, was wir idealerweise irgendwie in unserer Gesellschaft brauchen und vielleicht unterschiedliche Wege für uns konzipieren, wie wir dahin gelangen. Aber ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter gemeinsamer Nenner.
Solidarität also. Nur wie man sie schafft, darüber gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen. Danke, Viktor, dass du heute dabei warst.
Sehr gerne, Jule.
Das war's für heute und auch mit dieser Staffel Böll Podcast. Wir gehen jetzt in eine kleine Sommerpause und sind im September wieder für euch da. Kleiner Lifehack, wenn ihr den Böll Podcast abonniert, dann bekommt ihr das auf jeden Fall auch mit. Und wenn ihr bis September noch was auf die Ohren braucht, hört gern auch in die zweite Folge zur Konferenz Die Neue Republik rein. Dort geht es um die Zukunft der Demokratie in Deutschland und darum, wie wir als Gesellschaft wieder gemeinsam etwas bewegen können. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Feedback und Kritik nehmen wir natürlich sehr gerne an. Schreibt uns an podcast@böll.de und empfehlt uns natürlich immer gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Autor der Folge war Kevin Kainers. Mein Name ist Jule Eickmann. Bis zum nächsten Mal beim Böll Podcast.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.